Eine davon haben wir letzte Woche betrachtet im 2. Timotheusbrief. Und ihr könnt schon mal gerne mit aufschlagen, 2. Timotheus 3. Da sind wir letzte Woche auf die Verse 1 bis 9 eingegangen. Bernd hat uns damit hineingenommen. Und das ist einer der klarsten Texte, der darüber spricht, was so passieren wird in den letzten Tagen, wo das hinführen wird. Und ich lese uns nochmal diesen Vers 1 und einen Teil von Vers 2. Da heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig und so weiter und so fort. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht und immer wenn ich diesen Text lese, denke ich, das ist ja eine Beschreibung unserer Gesellschaft, wenn man das so liest. Oder mindestens eine Beschreibung davon, wohin sich unsere Gesellschaft gerade so entwickelt. Aber in diesem Text wird auch deutlich, dass es nicht nur irgendwie um die Gesellschaft da draußen geht, ja, die mit Gott nichts am Hut hat, sondern dass es auch um die vermeintliche Christenheit geht, also die Leute, die auch in den Reihen der Gemeinde sitzen. Das heißt also, neben allen gesellschaftlichen und politischen und soziologischen Entwicklungen, die wir so wahrnehmen können, sollte uns vor allem das beschäftigen, weil dabei geht es ja dann um uns. Dabei geht es ja um unseren festen Stand. Und natürlich greift das ineinander. Ja, also wenn man das so aufbauen würde, ist es so, die Gesellschaft drängt Gott immer mehr aus dem Zentrum. Daraus resultiert dann, dass ein moralischer Fall in der Menschheit immer mehr eintritt. So, dann schwappt das über, es dauert nicht lange. Das, was in der Gesellschaft los ist, das schwappt auf die Großkirchen über. Und auch das sehen wir zunehmend mehr. Ja, also in der Großkirche wird Gott aus dem Zentrum gerückt. Die Folge daraus, moralischer Verfall und immer weitere Öffnung. Und jetzt brauchen wir nicht lange überlegen und spekulieren. Und wir wissen, dass diese Liberalität der Gesellschaft und der Großkirchen, die an vielen Stellen schon so zum Tragen gekommen ist, dass die auch vor den Toren von christlichen Freikirchen nicht Halt machen wird. Aber nochmal, das sollte uns nicht wundern, weil Gott hat es ja schon vorausgesagt hier im ersten Jahrhundert. Ja, also erste Jahrhundert nach Christus. Und genau aus diesem Grund appelliert Paulus an Timotheus in Vers 1 und auch letztendlich an uns mit diesen Worten, dies aber wisse. Also achte darauf, sei aufmerksam, du sollst das auf dem Radar haben, mit offenen Augen durch die Welt gehen, dies sollst du wissen. Das ist wichtig. Und nun stellt sich für uns weniger die Frage also, ob das so kommen wird, sondern vielmehr die Frage, was denn wichtig ist, wenn das dann so kommt und wenn wir das heransehen. Und das führt uns zu unserem Thema und zu unserem Text von heute Morgen. Und das Thema habe ich genannt, bleib standhaft in schweren Zeiten. Und es geht um 2. Timotheus 3, ab Vers 10 bis Vers 17. Bleib standhaft in schweren Zeiten. Ich lese uns diesen Text ab 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es geht also heute Morgen um unsere Standhaftigkeit. Während die Welt und auch teilweise die Christenheit zunehmend mehr in den Verfall hineingeht, ist also die Frage, ja, was machen wir damit? Und es sind drei Dinge, die wir heute Morgen lernen wollen, die wichtig sind, worauf es den, so ist der Übertitel unserer Predigt, den Fokus zu richten gilt. Und das erster Punkt heute Morgen habe ich genannt, bleibe gottesfürchtig. Es geht um die Verse 10 bis 13. Was ich jetzt für uns hier mit bleibe gottesfürchtig eher als Aufruf formuliert habe, das kennzeichnet bis dahin das Leben von Timotheus eigentlich schon ganz gut. Ja, und das bestätigt Paulus, wenn wir nochmal hineinschauen in diese Verse 10 und 11, da bestätigt er ihm das mit den Worten, du aber, Timotheus, bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Und mit diesem du aber in Vers 10, gleich am Anfang, wird ein deutlicher Kontrast hergestellt zu dem, was vorher gesagt wurde, zu diesem vorherigen Abschnitt aus Vers 1 bis 9. Während da beschrieben war, dass sowohl die Wahrheit wie auch ein gottesfürchtiger Lebensstil immer weiter verunstaltet wird, bildet Timotheus mit seinem Leben so einen richtigen Kontrast dem gegenüber. Ein Kontrast zu diesem Abfall. Wir erfahren, dass Timotheus mit Paulus unterwegs war. Ab Apostelgeschichte 16 können wir das nachlesen. Und ab dort in Apostelgeschichte 16 nimmt Paulus ihn mit unter seine Fittiche und nimmt ihn mit in den Dienst für Gott. Timotheus wird also zu einem engen Begleiter und treuen Mitarbeiter für Paulus. Und immer wieder stellt Paulus ihm ein super gutes Zeugnis aus. Unter anderem hier in diesen Versen, aber auch zum Beispiel in Philipper 2. Philipper 2, Vers 20 bis 22 sagt Paulus über Timotheus: Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Es kann wohl kaum eine größere Auszeichnung geben, als wenn Paulus selbst über dich sagt: Ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der für das Eure besorgt sein wird. Ja, und das ist nicht nur Paulus persönliche Meinung dabei, sondern Paulus sagt ja, ihr kennt seine Bewährung zu den Philippern. Ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Und dieser Vergleich von Timotheus und Paulus und dieses Timotheus ist wie ein geistliches Kind für Paulus, der ist uns schon öfters begegnet. Und auch, dass Paulus so ein Mentor für Timotheus war. Das ist uns zum Beispiel in Kapitel 1 im 2. Timotheusbrief und Kapitel 2 jeweils am Anfang schon so deutlich geworden. Und genauso wie ein Sohn vieles von seinem Vater lernt und sich an seinem Vater orientiert, so war es auch bei Timotheus. Nun habe ich mir sagen lassen, ihr die Eltern seid, ihr wisst das noch besser, dass das manchmal herausfordernd sein kann, wenn die Kinder einen so eins zu eins widerspiegeln oder nachahmen. Ja? Manchmal wird man da konfrontiert mit Sachen, die man noch gar nicht so wusste oder zumindest nicht wollte. Das heißt also unterm Strich, dass so eine Prägung von Vater-Kind oder Mutter-Kind oder geistliches Kind, wie es bei Paulus und Timotheus ist, das kann sich sowohl positiv, aber auch negativ auswirken. Und da sind wir bei diesem Thema Vorbild sein. Vielleicht ein bisschen ein unangenehmes Thema, aber Vorbilder sind wir an vielen Stellen, ob wir es wollen oder nicht. Vielleicht in der Familie, vielleicht auch für andere Menschen. Und wenn wir jetzt gleich so ein bisschen durchgehen durch diese Begriffe, worin Paulus denn Vorbild war, dann will ich euch einladen, dass ihr selbst mal euch fragt, inwieweit bin ich denn da ein Vorbild, ein gutes, vielleicht auch ein schlechtes. Für Timotheus war klar, dass Paulus für ihn ein gutes Vorbild ist und eine gute Prägung auf ihn abgegeben hat. Und wir erfahren hier in Vers 10 dann, welche Bereiche das alles so betroffen hat. Ja, also zunächst spricht Paulus von der Lehre, in der Timotheus ihm nachgefolgt ist. Das heißt, damit meint er alles, was Paulus dem Timotheus beigebracht hat. Paulus selbst hat Offenbarungen von Gott bekommen. Wir lesen davon Galater 1 ab Vers 11, dass er direkt von Gott Offenbarungen bekommen hat. Das hat der Timotheus weitergegeben. Auch das, was das Alte Testament angeht, auch da hat er ihn unterrichtet da drin. Und so wissen wir also, dass Paulus ihn gelehrt hat. Wir hatten das in der Anstiegspredigt zum 2. Timotheusbrief auch schon mal angesprochen. Und auch im 2. Timotheusbrief selbst, vielleicht erinnern wir uns zurück an diesen Appell in 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14, wo Paulus zu Timotheus gesagt hat: Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Mitunter einer der Hauptgründe, warum Paulus den 1. und vor allem auch den 2. Timotheusbrief schreibt, ist, dass es wie eine Art Staffelstabübergabe war. Ja, also Paulus wird schon bald nicht mehr sein. Nächste Woche kommen wir darauf zu sprechen. Aber das Evangelium, die Lehre von Jesus und was er will, das muss weiter verbreitet und hochgehalten werden. Und einer der Schlüsselpersonen dafür wird Timotheus sein. Und dabei war das jetzt für Timotheus mit der Lehre nicht einfach nur so stumpfes Kopfwissen, so wie vielleicht für manchen Studenten, der sich so ins Kurzzeitgedächtnis mal eben alles reinjagt, um das bei der Klausur dann abrufen zu können. Ja, die Studenten wissen, wovon ich rede, glaube ich. Nee, das war für Timotheus vielmehr was, wo er wirklich überzeugt war davon, wo er wusste, das ist Gottes Wahrheit und vor allem ist die richtige Lehre der alles entscheidende Faktor, wenn es um das persönliche Glaubensleben geht. Das ist der Fixpunkt. Ja, und im Gegenzug dazu sind wir ja schon immer wieder im 2. Timotheusbrief auch darauf gestoßen, dass gerade da, wo die Leute von der Wahrheit abirren, dass sich da zunehmend mehr Gottlosigkeit einschleicht. Und genau aus diesem Grund ist es für Timotheus, aber auch für uns so wichtig, dass wir klar bleiben in der Lehre. Aber es war nicht nur die Lehre, die vorbildlich für Timotheus war, sondern es war auch, wir lesen weiter davon, die Lebensführung. Das heißt also, wie Paulus seine Nachfolge gelebt hat, welche Prioritäten er gesetzt hat, welche Verhaltensweisen er an den Tag gelegt hat, wie er mit anderen umgegangen ist, welchen Stellenwert er seiner eigenen Gottesbeziehung gegeben hat und so weiter. Ja. Auch davon lernte Timotheus ganz viel vom praktisch gelebten Christsein von Paulus. Und das bringen auch die nächsten Begriffe dann weiter zum Ausdruck. Das heißt dann weiter, dass er seinem Vorsatz folgte. Und gemeint ist damit, dass Timotheus also die Ziele und die Pläne von Paulus, die er so hatte, dass er die geteilt hat mit ihm. Paulus hat ganz klare Absichten und Ziele gehabt für sein Leben, wo er bereit war, alles in die Waagschale zu werfen dafür. Und das war vor allem, dass er Menschen das Evangelium bringen wollte und dass er Gläubige aufbauen und zurüsten wollte. Das war so sein Lebensschwerpunkt, Lebensmittelpunkt, das war sein Vorsatz. Weiter spricht Paulus vom Glauben, könnte auch übersetzen mit Treue oder Vertrauen hier. Und auch da hat Timotheus mit Sicherheit viel von Paulus gelernt, ja, in ganz starkem Maße. Gott treu zu sein, auf ihn zu vertrauen, im Glauben stark zu sein, selbst wenn man nicht sieht, wo die Reise jetzt hinführen wird. Und Paulus hatte immer wieder solche Situationen, aber er hatte diesen starken, verwurzelten Glauben. Und auch für Timotheus war es etwas, wo er zum Vorbild wurde darin. Und auch das steht ganz im Gegensatz, wenn wir das zurückblenden nochmal, zu diesem unbewährten Glauben in 2. Timotheus 3, Vers 8 von letzter Woche. Und dann spricht Paulus von Langmut. Und er meint damit Ausdauer oder Durchhaltevermögen. Wir würden wahrscheinlich von einem langen Atem sprechen. Und genau den hatte Paulus. Mit vielen Menschen, ganzen Gemeinden, denken wir an die Gemeinde in Korinth zum Beispiel, und auch mit Lebensumständen, in denen er war. Wenn es irgendwo nicht weiterging und er im Gefängnis saß, und das war oft bei Paulus der Fall, dann war es keiner, der einfach den Kopf in den Sand gesteckt hat und nicht weitergemacht hätte, sondern der trotzdem weitergemacht hat. Und auch das prägte natürlich so einen Timotheus. Und vielleicht können wir das irgendwie nachvollziehen, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die so Vorbilder der Langmut sind, wo wir merken, boah, das spornt mich an und motiviert mich, wenn ich den langen Atem und diese Langmut von jemand anders sehe. Damit hängt auf jeden Fall zusammen auch dieser Punkt Liebe, ja, oder diese Agape-Liebe. Und auch das ist es, was Paulus aufgebracht hat. Es gab so viele Leute, die ihm das Leben schwer gemacht haben, die ihn angefeindet haben, die hinter ihm her waren, die ihn fertig machen wollten. Und Paulus hätte ganz viele Situationen in seinem Leben eigentlich gehabt, wo er hätte sagen können, wisst ihr was, ihr könnt mir für immer alle gestohlen bleiben. Ja, ich will mit keinem irgendwas mehr zu tun haben. Aber Paulus hat diese Liebe gelebt, die er selbst von Gott durch Jesus Christus empfangen hat, nämlich diese bedingungslose Liebe. Und auch das ist was, was Timotheus sich abschauen konnte und worin er wachsen durfte. Und wir haben das ja eben gelesen, dass es hieß über Philipper 2, Vers 20, dass Timotheus aufrichtig für das Eure, also dass der Philipper besorgt sein wird. Also auch Timotheus selbst war ein Vorbild in Liebe und besorgt um andere. Weiter schreibt er dann von diesen Begriffen standhaftem Ausharren, von Verfolgungen, von Leiden, die ihm in Antiochia, Ikonium und Lystra widerfahren sind. Jetzt gar nicht die Zeit, da darauf einzugehen, auf alles. Ich würde euch empfehlen, die erste Missionsreise, Apostelgeschichte 13 und 14, unbedingt mal zu lesen, weil da begegnen uns diese Städte. Und dann wissen wir ein bisschen mehr, wovon die reden. Ja? Paulus und Barnabas sind unterwegs in diesen genannten Städten. Und einerseits kommen dabei ganz viele Menschen zum Glauben und es passiert richtig was. Und andererseits müssen die ganz schwer einstecken und leiden. Und dann geht das vor allem auch für Paulus von Verfolgung in Antiochia über Misshandlung und Steinigung in Ikonium bis hin zu einer Steinigung in Lystra in Apostelgeschichte 14, wo alles danach aussah, als wäre Paulus gestorben. Und interessant ist, dass Timotheus selbst aus der Stadt Lystra kam und wahrscheinlich diese ganzen Anschläge und diese Verfolgungen mitbekommen hat. Inwieweit er selbst da schon mitgelitten hat mit Paulus, das wissen wir nicht, es bleibt letztendlich offen. Aber spätestens als Paulus weggegangen ist und alles so in Aufruhr war, dann müssen wir davon ausgehen, dass auch für Timotheus es keine leichte Zeit war, sondern dass er Leiden tragen musste. Und ich würde sagen, Apostelgeschichte 14, Vers 21 und 22 deutet indirekt auch sowas an. Aber wie dem auch sei, Timotheus ist ja mit Paulus später unterwegs gewesen. Und auch da lesen wir ja, dass er zum Beispiel in Beröa, Apostelgeschichte 17, oder in Korinth mit Paulus unterwegs war und Leiden live miterlebt hat. Das heißt, dieses standhafte Ausharren, das war nötig. Härte, Leid, Verfolgung, all das im Glauben zu ertragen, das war für Timotheus wichtig und er lernte das an der Seite von Paulus. Es gibt in 2. Korinther 11, ab Vers 23, so eine ganze Liste, so eine ganze Palette von Leiden, die Paulus alle mal so aufzählt. Ne? Muss man sich mal so durchlesen. Und wenn man das so durchliest, dann denkt man, das ist ja ein unglaublicher Bericht, dass ein Mensch das alles ertragen haben soll und mitgemacht haben soll und dass er das überhaupt überlebt hat. Aber er konnte es nur ertragen und er konnte es auch nur überleben, aus dem Grund, den er in Vers 11b schreibt, nämlich, dass er schreibt, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und diese Szene, die ich eben schon kurz erwähnt habe, diese Steinigung in Lystra, die steht ein Stück weit exemplarisch dafür. Ne? In Apostelgeschichte 14, Vers 19 und 20, da lesen wir, dass also sie ihn gesteinigt haben und dann meinten sie, er sei gestorben und sie ziehen ihn aus der Stadt heraus. Und dann heißt es daraufhin, Apostelgeschichte 14, Vers 20, als aber die Jünger ihn umringten, Paulus, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Wie auch immer das war, stattgefunden hat, es war ein wirkliches Wunder auf jeden Fall. Ja, gerade noch zu Tode gesteinigt, dann steht er auf und die gehen am nächsten Tag einfach in die Stadt. Beziehungsweise er geht erstmal in die Stadt und dann ziehen sie weiter. Ja? Es ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes gewesen. Und dementsprechend war auch dieser Satz für Timotheus, aus allen hat der Herr mich gerettet, eine ganz starke Ermutigung. Und vor allem in Anbetracht davon, was dann weiter auf Timotheus zukommen sollte. Da lesen wir in Vers 12 ja dann weiter, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und das ist so ein ganz kerniger Satz. Ich habe mal von jemand gehört, dass das ihr Taufvers gewesen ist. Und ich habe gedacht, puh, also wer dir diesen Taufvers aussucht, na vielen Dank. Ja. Es ist ein wirklich kerniger Satz. Ja. Und er mag uns auch erstmal nicht so schmecken, aber er beschreibt eine Realität, die eigentlich es schon immer gegeben hat und die auch in unseren Zeiten bedeutsamer werden wird. Weil je mehr die Gesellschaft und die Ideologien dieser Welt in Gottlosigkeit voranschreiten, desto stärker werden wir als Christen anecken, wenn wir klar stehen bleiben. Ja, wenn die Entwicklungen so weitergehen, dann werden wir als Christen klarer Kante zeigen müssen. Und das wird vielen Leuten nicht gefallen, wenn wir gegenüber der Gesellschaft und ihren Vorstellungen und teilweise sogar gegenüber vermeintlichen Christen oder christlichen Gemeinden oder Bewegungen, die diesen Verfallstrom einfach so mitnehmen, wenn wir da sagen müssen, wir zeigen Kante. Die Devise, die heute so vorherrscht, die lautet eigentlich, also das Wort zur Seite, damit Gott zur Seite und damit auch die Moral zur Seite. Und wehe dir dann, wenn du nicht auf deren Seite stehst, wenn du dich dagegen stellst. Wehe dir, wenn du klar einstehst für das Wort, wenn du klar einstehst für den Herrn und für seine moralischen Vorstellungen, dann wirst du richtig Gegenwind bekommen. Das ist die Zeit, in der wir leben oder auf die wir zusteuern. Jemand hat das mal so ausgedrückt über unsere Zeit, dass er gesagt hat, also früher waren wir als Christen so ein bisschen die Hinterwäldler und so, naja, altbacken, ja, lass die Idioten so, die kommen schon irgendwann noch hinterher, aber die können wir einfach ignorieren. Heute ist es vielmehr so, dass wir zum Feindbild geworden sind, wenn wir uns klar positionieren. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Wir leben tatsächlich in einer Zeit, in der sich unser Profil als Christen deutlich mehr schärfen muss und was uns auch herausfordern wird. Und dann ist klar, wenn du klar stehen bleibst, wenn deine Denk- und Lebensweise du dem Herrn treu unterordnen willst, dann wirst du merken, dass es dich zunehmend mehr kosten wird, Christ zu sein. Ob das hier bei uns auch irgendwann in tatsächlicher Verfolgung endet oder ob wir verspottet werden, belächelt werden, verachtet werden, vielleicht gesellschaftlich ausgeschlossen werden, das bleibt letztendlich offen. Aber es ist gut möglich, dass es irgendwann dahin kommt, dass Leute ihre Arbeitsstelle verlieren, weil sie nicht dem geforderten Toleranzdenken einer Firma zum Beispiel beipflichten können. Oder es kann gut sein, und es ist schon teilweise im Gange, dass wir gehasst oder verachtet werden, weil du dich gegen Inhalte von Bildungsplänen stellst. Oder es wird auch zunehmend mehr so, dass wir in die Rubrik von Straftätern eingeordnet werden, weil wir auf einmal mit dem Konversionstherapiegesetz in Konflikt kommen. Das ist nur einige Beispiele. Wir wissen nicht genau, wie das im Einzelnen aussehen wird, aber wir wissen, das, was Paulus hier sagt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Und so war es wahrscheinlich zu jeder Zeit für klarstehende gottesfürchtige Christen immer mit unterschiedlichem Ausmaß von Gegenwind verbunden, wenn sie so gelebt haben. Aber dabei ist auch Folgendes klar. Je mehr der Abfall und je mehr die Verführung stattfindet, umso wichtiger ist es, dass wir klar stehen. Und Paulus macht in Vers 13 ja sehr deutlich, dass die Zeiten schlimmer werden. Ich lese nochmal diesen Vers 13. Das heißt, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Sowohl böse Menschen als auch Betrüger in dieser Welt, und da können, was weiß ich, wer auch immer mit gemeint sein, auch große Machthaber, aber auch, das fällt da auch mit drunter, Irrlehrer auch unserer Zeit, die innerhalb der Christenheit ihr Unwesen treiben. Und sie werden es immer schlimmer treiben, so heißt es da. Und sie werden voranschreiten in Gottlosigkeit und sie werden selbst verführt werden und werden andere verführen. Und Verführung findet ja bekanntlich nicht offensichtlich statt, sondern subtil. Und wenn man das alles so hört, und ich weiß, das ist knackig, dann sind das keine rosigen Aussichten für uns. Und wir fragen uns, was hilft denn und worauf gilt es jetzt zu achten? Zum einen ist es ganz wichtig, dass wir wissen, der Herr steht über allem und er trägt seine Kinder durch. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite ist dann unsere klare Fokussierung für dich und mich. Nämlich diese Fokussierung, selbst gottesfürchtig zu bleiben. Und ich will uns da die Frage stellen heute Morgen, wie steht es um dein Leben in Gottesfurcht? Ja, inwieweit stehst du klar in der Lehre? Und wo machst du vielleicht Abstriche? Wo nimmst du das Wort nicht so ernst? Lässt das nicht so an dich ran? Wie steht es um deine Lebensführung? Deine Gottesbeziehung vielleicht, dein Verhalten, das du an den Tag legst? Wie steht es um deine Vorsätze, deine Lebensziele? Ja, wofür setzt du dich mit Herzblut ein? Wie steht es um deinen Glauben, deine Treue zum Herrn? Wir könnten weitermachen und wenn wir durch diese Liste durchgehen, uns fragen, wie steht es um meinen langen Atem, die Liebe, die ich zum Menschen habe, die Leidensbereitschaft um des Reiches Gottes willen und für Menschen? Paulus war für Timotheus ein Vorbild in diesen Dingen. Ihr könnt es vergleichen wie so ein Altgeselle, der ihn mitgenommen hat und der ihm ganz vieles beigebracht und vorgelebt hat. Und auch da können wir uns fragen, und gerade wenn wir schon länger im Glauben sind, bin ich ein Vorbild in Gottesfurcht für andere? Und wäre mein Glaube wohl nachahmenswert? Das ist eine ganz spannende Frage, glaube ich. Und vielleicht ist es so, dass wir ungewollt Vorbilder sind. Und ich glaube, dass es so ist an vielen Stellen bei uns. Ja? Vielleicht für die eigene Familie, für die eigenen Kinder, vielleicht auch für andere Menschen um dich herum. Wo auch immer da der Einzelne gefragt ist. Aber gottesfürchtig zu bleiben, für manch einen vielleicht auch gottesfürchtig zu werden, wenn man merkt, da ist eine gehörige Schieflage in meinem Leben, das ist ein erster wichtiger Schlüssel in unserer Zeit, in der wir leben. Ein zweiter lautet, bleibe klar in biblischen Überzeugungen. Das ist der zweite Punkt, Vers 14 und 15. Bleibe klar in biblischen Überzeugungen. Und wiederum haben wir es in Vers 14 hier mit einem Kontrast zu tun. Vers 13, davor war die Rede davon, dass böse Menschen und Betrüger es immer schlimmer treiben werden, indem sie verführen und sich verführen lassen. Und dann in Vers 14 heißt es, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Wir fragen uns, was hat Timotheus gelernt, was ist ihm zur Gewissheit geworden? Im Wesentlichen kann man sagen, es ist erstens ganz klar die rettende Botschaft des Evangeliums durch Jesus Christus allein. Paulus hat es gesagt in 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Ein zweites ist, dass er gewiss darin geworden ist, dass Gottes Wort, Gottes zuverlässiges Wort tatsächlich Wahrheit ist und dass er darauf sein Leben bauen kann, also die Lehre. Und das dritte, er ist hat Gewissheit darin bekommen und hat gelernt, in einem Leben, im Dienst und in Gottesfurcht zu leben. Für den Herrn, wie wir es gerade gehabt haben, Vers 10 und 11. Ja, also kurz ausgedrückt, Evangelium, Gottes Wort und Heiligung oder Christusähnliche Lebensführung, könnte man auch sagen, das sind die drei wesentlichen Bereiche, in denen Timotheus gelernt hat. Interessanterweise ist die Wortwurzel von gelernt hier im Griechischen für lernen, also die gleiche wie für das Wort Jünger oder Jüngerschaft. Das heißt also letztendlich, Timotheus ist in seiner Jüngerschaft gewachsen, bedeutet in seiner Kenntnis und in seiner Umsetzung. Und dabei war das nicht so, dass es irgendwie alles vage und mit Zweifeln behaftet war, ob das mit Jesus alles wirklich so stimmt und ob das wirklich vertrauenswürdig ist und ob er wirklich sein ganzes Leben so darauf ausrichten sollte. Nein, hier heißt es, es ist ihm zur Gewissheit geworden. Also da ist eine sichere Überzeugung, da ist ein festes Fundament, was herangewachsen ist. Und ohne diese Überzeugung und ohne dieses Fundament ist der Glauben bodenlos und einsturzgefährdet. Und genau aus diesem Grund braucht Timotheus, aber auch wir, dieses feste Fundament, diesen festen Stand und das umso mehr, je mehr diese letzten Tage, die da beschrieben sind, in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9, so mehr die herannahen, umso sicherer müssen wir stehen. Und die Frage, die sich also stellt, ist, habe ich dieses feste Fundament? Habe ich gute Lernfortschritte gemacht in diesen Bereichen Evangelium, in der Kenntnis vom Wort Gottes und in einem Leben in Gottesfurcht? Oder bin ich im Bild gesprochen seit 10 Jahren in der ersten Klasse? Sitzen geblieben. Ja, und habe ich Gewissheiten und Überzeugungen von Gottes Wort her entwickelt, auf die ich sicher bauen kann, an denen nicht zu rütteln ist, die tragen, die standhalten, auch wenn irgendwo schwere Zeiten kommen? Oder bin ich, wie Paulus das mal schreibt in Epheser 4, Vers 14, unmündig und hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre? Wir brauchen in unserer Zeit und auch für unsere Zukunft unbedingt diese geistliche Reife und diese festen Überzeugungen, auf die wir sicher bauen können, damit wir dieser Sturmflut der Verführung entgegengehen können, ja, damit wir einen festen Stand haben. Du stellst die Frage, wodurch entsteht diese geistliche Reife und auf wen oder auf was kann ich mich denn heute noch verlassen? Paulus schreibt dazu einen wichtigen Zusatz in Vers 14, wenn es dann weiter heißt, Timotheus, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und im Wesentlichen waren das für Timotheus drei Personen. Das war Paulus, das war Lois und das war Eunike. Von Paulus wissen wir, haben wir jetzt schon ein paar Mal angerissen, ne, dass Timotheus von ihm gehört hat, die Lehre und so weiter, auch sein Leben mit ihm geteilt hat. Und die anderen beiden, also die Großmutter Lois ist das und die Mutter Eunike, die sind uns am Anfang vom 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 1, Vers 5 schon begegnet. Und über die heißt es da, dass in ihnen ein ungeheuchelter Glaube gewohnt hat. Das heißt, sowohl Paulus als auch Lois und Eunike, das waren Menschen, um das mit Paulus Worten mal zu sagen, die treue Menschen waren. Menschen, die dem Herrn und seinem Wort ergeben waren, die nicht einfach irgendwie selbst sich Sachen ausgedacht haben und nach Gutdünken gelebt haben, nein, sondern die wie Kanäle für Gottes Wahrheit in das Leben von Timotheus hinein waren. Und das lesen wir auch weiter in Vers 15 dann, weil da heißt es, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus hatte also das Privileg, von Kleinkindesbeinen an schon mit dem Wort Gottes konfrontiert zu werden, das lernen zu dürfen. Ja, so wie heute viele in eine christliche Familie hineingeboren werden und dort schon, wenn sie gottesfürchtige Eltern haben, auch tatsächlich das Wort mit der Muttermilch aufsagen, sagt man so. Ne? Und da sind wir mitten in einem wichtigen Anwendungspunkt. Gerade wenn es darum geht, dass schwere Zeiten auf uns zukommen. Weil das Wertvollste, das du deinem Kind in sein Leben hineinlegen kannst, ist letztendlich das Wort Gottes. Und da sind natürlich besonders die Eltern gefragt. Als Vater, als Mutter, ja, gefragt, Verantwortung zu übernehmen, gefragt, die Kinder fähig zu machen, zu lehren, zuzurüsten. Und im weiteren Sinne sind auch wir als Gemeinde da gefragt, mit der Kinderarbeit, mit dem Miteinander, mit dem Aufeinander Acht haben. Weil das Problem in unserer Zeit ist, die Wahrheit gibt es heute einfach nicht mehr. Ja, die darf es zumindest nicht mehr geben, sondern es muss alles nebeneinander stehen gelassen werden. Es ist eine Orientierungslosigkeit, die größer wird und die Kinder werden zunehmend mehr damit konfrontiert, mit einer Meinungsflut, mit pervertierten Weltanschauungen und sie können das überhaupt nicht einordnen und verarbeiten. Das wird sie überrollen und es wird sie systematisch zerstören. Und es wird immer gottloser. Und das ist tragisch. Und wir können das nicht ändern. Aber umso wichtiger ist, dass wir auch die nachwachsende Generation zurüsten, dass wir sie lehren, dass wir sie mündig machen, zu unterscheiden. Und ich würde sagen, das ist das Gebot der Stunde auch in unserer Zeit. Das heißt, dass wir schon früh den Samen des Wortes Gottes in ihr Leben legen, damit es am Ende dazu führt, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben heute die ganze Bibel dafür zur Verfügung, in unterschiedlichsten Ausführungen, mit was weiß ich wie viel Hilfsmitteln. Ja. Wir können das tun. Damals war das so, dass Timotheus und seine Familie nur auf das Alte Testament zurückgreifen konnten. Und das ist hier gemeint mit heiligen Schriften. So wurde dieser Begriff verwendet von den griechisch sprechenden Juden damals, weil das Neue Testament existierte zu der Zeit, als Timotheus Kind war, ja noch gar nicht. Aber so lernte also Timotheus von Kindheitstagen an aus dem Alten Testament und erkannte diese Schriften. Und das war gewissermaßen der Wegbereiter, der dann eines Tages dazu geführt hat, dass er diese Errettung durch den Glauben an Jesus Christus ergriffen hat. Gerade im Alten Testament erfahren wir ja ganz viel über Gottes Wesen, über seine Heiligkeit, über seine Macht, über seine Gerechtigkeit, über seine Herrlichkeit, ja, ganz viel Wesenseigenschaften Gottes. Wir erfahren auch im Alten Testament, was Gottes Anspruch an unser Leben ist, wie er will, dass wir leben, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Er gibt uns das Gesetz, anhand dem er unser Leben beurteilen wird. Das sehen wir alles im Alten Testament. Und auch das Alte Testament macht schon deutlich, dass es seitdem die Sünde in der Welt ist, ab 1. Mose 3, keinen Menschen mehr gibt, der vor Gott gut dasteht und der vor Gott bestehen könnte. Zum Beispiel Psalm 53, Vers 4, da heißt es, alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das Alte Testament spricht da die gleiche Sprache wie das Neue Testament. Ja, nämlich, dass jeder Mensch vor Gott sündig ist, dass kein Mensch dem gerechten Gericht Gottes entfliehen kann und dass der Mensch, wenn er in seiner Sünde bleibt, in die ewige Verdammnis gehen wird. Aber das Alte Testament spricht auch schon von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Gnade, von Vergebung. Ja? Und vor allem ist das Alte Testament voll von Hinweisen, die auf eine Person abzielen, nämlich auf Jesus Christus. Da können wir an viele Stellen anführen. 1. Mose 3, Vers 15 zum Beispiel. Jesaja 53 ist eine ganz bekannte. 5. Mose 18, Vers 18. Ja, es gibt viele Stellen, die man da dazu nennen könnte. Und während das Alte Testament Jesus nur angekündigt hat, sehen wir dann im Neuen Testament tatsächlich, wie Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kommt und für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Wie er an meiner Stelle das Gesetz erfüllt. Wie er an meiner Stelle den heiligen Anspruch, den Gott an mein Leben hat, erfüllt. Wie er dem Genüge tut und wie er schlussendlich an deiner und meiner Stelle für unsere Sünden am Kreuz stirbt und für unsere Sünde bestraft wird. Und Jesus selbst war es auch, der dann gesagt hat, in Johannes 11, Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und diese Frage am Ende von diesem Vers, die will ich aufgreifen. Glaubst du das? Ganz persönlich uns stellen heute Morgen. Glaubst du, dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und bezahlt hat? Glaubst du, dass nur bei ihm Vergebung möglich ist und dass nur durch ihn ewiges Leben bei Gott möglich ist? Und weiter, hast du es schon ganz persönlich für dich angenommen, ihn zu deinem Retter, zu deinem Herrn gemacht in deinem Leben? Vielleicht sind heute Morgen Leute hier, die sagen müssen, nee, habe ich noch nicht, aber ich will das. Ja? Ich verstehe vielleicht manches noch nicht oder ich bin so weit, dass ich vieles verstanden habe und ich will das tun. Ich will Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen. Und wenn es dir so geht, dann darfst du zu ihm kommen im Gebet und darfst ihm deine Sünden bekennen und darfst ihn bitten, dass er dein Leben unter seine Kontrolle nimmt und ihm dein Leben unterstellen und übergeben. Und wenn du nicht weißt, wie das geht und was das genau bedeutet, dann sprich jemanden an, den du kennst oder sprich mich an, aber lass es nicht einfach so vorüberziehen. Ja? Das ist die wichtigste Botschaft des ganzen Christentums, auf der alles andere aufbaut. Der zweite Punkt war also für schwere Zeiten für uns der wichtige ist, bleibe klar in biblischen Überzeugungen. Und angelehnt an diesen zweiten Punkt kommen wir zu den Versen 16 und 17 jetzt noch und zu dem dritten Punkt. Und den habe ich genannt, bleib verwurzelt in Gottes allgenügsamen Wort. Ist ein bisschen sperrig, ich weiß, aber trotzdem, ja, bleib verwurzelt in Gottes allgenügsamen Wort. Und ich lese uns diese Verse 16 und 17 nochmal, die so aussagekräftig und ich denke auch für viele bekannt sind. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wahrscheinlich die elementarsten Verse der Bibel, die über das Wort Gottes selbst sprechen. Und es wäre mindestens eine ganze Predigt wert, wenn nicht sogar noch mehr, darüber nachzudenken. Und jetzt kommt's, wir haben eine ganze Predigt darüber auf der Homepage. Ihr könnt unter dem Begriff Sola Scriptura, so heißt die, könnt ihr über diese zwei Verse intensiver nochmal nachdenken, wird es euch auch ans Herz legen, weil ich jetzt gar nicht auf alles eingehen kann. Diese Verse, diese zwei, sprechen aber von der Autorität und der Wirkungsweise der Bibel. Und sie sprechen auch davon, dass wir mit der Bibel endgültig alles haben, was wir brauchen, um ein Leben mit Gott zu leben. Da heißt es also zunächst hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt nicht nur manche, nicht nur ein bisschen was, wie das heute manche großen Theologen und bekannten Leute behaupten, die sagen, ja, sie enthält Gottes Wort, enthält Gottes Gedanken und so. Nein, hier steht alle Schrift. Es ist also wichtig festzuhalten, die Bibel ist Gottes Wort. Nicht sie enthält Gottes Worte oder enthält Gottes Gedanken oder so. Nein, sie ist im Gesamten Gottes Wort. Und nun steht hier wieder der Begriff Schrift, aber diesmal ein anderer Begriff als in Vers 15. Vers 15 hatten wir den griechischen Begriff Gramma, das soll ich nicht merken, aber ich sage es trotzdem mal zur Unterscheidung. Ja. Und hier sehen wir jetzt in Vers 16 den Begriff Graphe. Und während der Begriff Gramma in Vers 15 nur für das Alte Testament oder mit anderer Wortbedeutung verwendet wurde, ist dieser Begriff Graphe auch mit einem größeren Bedeutungsspektrum verwendet worden. Nämlich zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 18, wo Paulus selbst ein Zitat bringt aus dem Lukas-Evangelium, etwas, was Jesus gesagt hat, und er bezeichnet das, was er aus dem Lukas-Evangelium hat, als Schrift. Oder zum Beispiel auch im 2. Petrusbrief, 2. Petrus 3, Vers 15 und 16, wo Petrus über Paulus' Briefe sagt, dass sie wie Schrift sind eigentlich. Ja? Er zählt das dem zu. Das heißt also, unterm Strich, der Anspruch, Schrift und damit Wort Gottes zu sein, bestand schon im ersten Jahrhundert, nicht nur für das Alte Testament, sondern auch schon im Prinzip für die gesamte Bibel. Ja, da war noch nicht ganz alles geschrieben, aber größtenteils war es so, dass der größte Teil abgefasst war, abgesehen vom Johannesevangelium, den Johannesbriefen und der Offenbarung. Und interessanterweise bekräftigt Paulus ja in seinem letzten Brief, bevor er dann nicht mehr ist, bekräftigt er nochmal so stark dieses, alle Schrift ist von Gott eingegeben, und er untermauert damit die Autorität für die Nachwelt. Also, unter Schrift kann man im erweiterten Sinne dann also die ganze Bibel fassen, die wir heute in unseren Händen halten. Ja? Und über die Schrift heißt es hier nun, sie ist von Gott eingegeben. Und im Griechischen steht hier das Wort Theopneustos, was wörtlich so viel bedeutet wie Gott gehaucht oder von Gott eingehaucht. Das heißt, Gott selbst hauchte den menschlichen Schreibern seine Worte ein, damit die sie niederschreiben. Ein Stück weit wie ein Diktat. Allerdings offenbart sich Gott nicht irgendwie statisch, einfach unabhängig von menschlicher Sprache und von Kultur und von Zeit und von der Geschichte. Und auch nicht unabhängig von dem Verstehen des Menschen, irgendwie so ganz fernab. Nein, vielmehr lässt er sein Wort über viele Jahrhunderte von menschlichen Schreibern aufschreiben, zu ganz unterschiedlichen Zeiten, die dann ein großes Gesamtes geben. Und das haben wir heute, was wir schwarz auf weiß lesen dürfen. Und wenn also hier die Rede davon ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben, dann meint das natürlich nicht meine Bibelübersetzung, auch nicht deine Bibelübersetzung, vor allem nicht die Volksbibel, ist mir wichtig zu sagen an der Stelle, sondern es geht dann um die ursprünglichen Handschriften im Griechischen, im Hebräischen der ersten Schreiber, ja, teilweise noch Aramäisch. Und die sind uns im Laufe der Jahre überliefert worden, sehr gut überliefert worden, sodass wir heute weit über 5000 Fragmente oder Handschriften haben aus dieser Zeit. Die Bibel ist so gut belegt wie nichts anderes, was es gibt, was so alt ist. Und wenn sich da jemand interessiert und vielleicht auch skeptisch ist, wie ist das mit der Überlieferung der Bibel, würde ich euch ans Herz legen, euch mal mit den Qumran-Funden auseinanderzusetzen. Das ist sehr, sehr interessant, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Aber wir brauchen uns unterm Strich keine Sorgen zu machen darum, dass da irgendwelche Fehler unterlaufen sein könnten. Ja, die Schreiber, die vielleicht irgendwie Fehler gemacht haben könnten. Weil ganz ehrlich, wir trauen doch Gott zu, der alles gemacht hat, der Schöpfer von allem ist, der uns am Leben erhält, der gerade diese ganze Welt am Leben hält, dass der darauf aufpassen kann und in der Lage ist zu überwachen, dass das, was nachher da drin steht, was wir überliefert haben, dass das wirklich wahr ist. Also halten wir Gottes überliefertes, zuverlässiges Wort in unseren Händen und jede unserer Überzeugungen muss sich daran messen und muss sich daraus entfalten. Weil sein Wort ist Wahrheit. Nicht meins, sondern seins. Ja, daran muss sich alles messen. Und mit seinem Wort will er in unserem Leben etwas bewirken, will er was anstellen. Zum einen, dass wir durch sein Wort erkennen, dass wir durch Jesus gerettet werden müssen. Das macht uns das Wort ganz deutlich. Aber wir lesen in Vers 16 hier von vier Wirkungsweisen, die das Wort bewirken will. Das erste Belehrung, das zweite Überführung, das dritte Zurechtweisung, das vierte Erziehung in der Gerechtigkeit. Und diese vier Begriffe, die bauen im Prinzip aufeinander auf und die beschreiben eigentlich den Weg der Veränderung, die im Leben eines jeden Christen auch noch immer wieder stattfinden sollte und die jeder nötig hat. Also Lehre, gehen wir ganz kurz durch, Lehre umfasst im Prinzip alles, was wir über Gott, über seine Person, über seine Eigenschaften und so weiter wissen. Ja? Alles, was wir über Gott wissen, kommt aus diesem Buch. Alles, was wirklich bindend ist und wo wir sagen können, da können wir uns fest drauf verlassen. Aber unter Lehre fällt auch der Anspruch, den Gott an unser Leben hat. Also wie ein gottgefälliges Leben aussieht. Und wenn wir die Lehre aufrichtig an unser Leben anlegen, dann wird das dazu führen, dass wir zweitens überführt werden. Überführt von falschem Denken, von falschem Handeln, von falschen Motiven, überführt von Sünde. Und ich hoffe, ihr kennt das, dass ihr die Bibel lest oder vielleicht auch eine Predigt hört und dass ihr überführt seid, dass ihr wisst, oh, ich bin gemeint, ja, da passt was in meinem Leben nicht. Und wenn wir überführt werden, dann ist klar, dass wir Gott um Vergebung bitten und seine Gnade in Anspruch nehmen. Aber die Bibel will uns nicht nur überführen, sondern, und dann bleibt alles so, wie es ist im Prinzip, sondern sie will uns auch drittens zurechtweisen. Und dabei geht es um Zurechtbringung oder Verbesserung oder Wiederherstellung, so könnte man das auch übersetzen. Und ich fand interessant, dass die griechische Wortwurzel orthos hier die gleiche ist, die von unserem Wort Orthopädie kommt, was wir kennen. Ja? Also es geht ja bei Orthopädie im Sinne von Richtigstellung oder wieder gerade stellen. Und genau darum geht es, dass unser Leben wieder gerade gestellt wird. Könnte auch sagen, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Und daran knüpft der vierte Begriff an, nämlich zur Erziehung oder Unterweisung in der Gerechtigkeit. Es geht also nach der Überführung und Neuausrichtung, so will ich es mal ausdrücken, nicht nur darum, dass wir nachher wissen, was falsch läuft, sondern auch, dass wir wissen, wie sollen wir denn jetzt leben? Wie können wir denn so leben, dass es Gott gefällt? Und das umfasst dieser Begriff Gottes Gerechtigkeit, ein Leben nach seinen Vorstellungen. Also wir haben hier eine ganz klare Beschreibung davon, was Gott eigentlich mit seinem Wort in unserem Leben bewirken will. Und nun können wir uns ja fragen, ganz persönlich, wenn ich die Bibel aufschlage und darin lese, oder wenn ich die Bibel höre oder darüber etwas höre, eine Predigt höre, ist das dann mein Bestreben, meine Ausrichtung, mein Gebet, zu sagen, also Herr, lehre mich, überführe mich, weise mich zurecht und unterweise mich oder erziehe mich in einem Leben, das dir gefällt. Vielleicht hast du diesen Blick bisher noch nicht so gehabt, vielleicht ist es auch nicht so dein Gebet, sondern du bist eher so mit der Brille da an die Bibel herangegangen, dass du gesagt hast, also was sagt mir zu, was passt mir, was gefällt mir, vielleicht auch was spricht mich an. Natürlich darf und soll uns die Bibel auch ansprechen, aber nicht immer nur in den Dingen, wo wir sagen, da finde ich es gut, sondern auch in den Dingen, die vielleicht uns eher nicht so schmecken. Und es gäbe ja auch viele weitere Wirkungsweisen vom Wort Gottes noch. Psalm 19 ist ein Plädoyer dafür. Aber wenn Gott selbst hier sagt, also wozu er sein Wort gegeben hat, ja, nämlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dann ist es für mich eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass ich ihn beim Wort nehme und wenn ich das Wort lese oder mich, ich sag mal, dem Wort aussetze, dass ich dann darum bitte, dass Gott diese Wirkung in meinem Leben erzielt. Und je mehr die Vorstellungen dieser Welt durcheinander gerät und je mehr die Menschheit am Rad dreht, umso mehr drängt sich natürlich auch in unserer Zeit die Frage auf, was ist denn Wahrheit? Und gibt es sie überhaupt? Und wenn ja, wo ist sie zu finden? Ich würde sagen, und Jesus sagt es auch, ja, es gibt sie. Er sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, genau diese Wahrheit, dieses Wort Gottes, müssen wir unabänderlich festhalten, müssen darin verwurzelt sein, damit wir nicht fortgerissen werden in diesem Strom der Zeit und bei all dem, was da auf uns einströmt. Und damit müssen wir alles prüfen, was Leute sagen, was Leute glauben, was Leute vertreten, alles. Ja, seien es die einflussreichsten Menschen dieser Welt, die mit Gott nichts am Hut haben, oder seien es die bekanntesten und tollsten Prediger, wir müssen alles mit dem Wort prüfen. Der Begriff Faktencheck ist ja sehr beliebt geworden in letzter Zeit. Ich würde sagen, der einzig wirklich wahre Faktencheck, den wir betreiben können in dieser Welt, ist mit dem Wort Gottes und muss mit dem Wort Gottes stattfinden. Das ist der einzig objektive Faktencheck, wenn man dem wirklich Glauben schenkt. Und auch unsere persönlichen Überzeugungen, unsere Meinungen müssen wir prüfen. Immer wieder im Licht des Wortes Gottes und manchmal überdenken und manchmal auch korrigieren. Aber wir dürfen wissen, während alles andere zerfällt und unbeständig ist in dieser Welt, so bleibt Gottes Wort unabänderlich bis in alle Ewigkeit. Es bleibt bestehen. Und selbst wenn uns Entwicklungen dieser Zeit überfordern und Angst machen mögen, so sind wir mit dem Wort Gottes ausgerüstet. Und das macht uns am Ende, Vers 17, noch so wunderbar deutlich, wenn es da heißt, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also mit anderen Worten, dieser Vers macht deutlich, dass wir für alle Glaubens- und Lebensfragen in Gottes Wort alles haben, was wir brauchen. Das Wort Gottes genügt vollkommen, damit wir wissen können, wie ein Leben zu Gottes Ehre aussieht, wie ein Leben in Gottes Sinne aussieht. Wir brauchen also keine neuen und weiteren Offenbarungen oder sowas mehr, das schließt das aus. Das Wort Gottes genügt auch für jede Lebenssituation, so herausfordernd und schwer sie auch sein mag. Und das Wort Gottes genügt auch für alle Fragen, die unser seelisches Leben betreffen, sodass es jeden Psychologen dieser Welt in den Schatten stellt. Und es genügt auch für die Herausforderungen unserer Zeit, in der wir leben, damit wir darin bestehen können. Und wenn du also Gottes Wort hast und wiedergeborener Christ bist und Gottes Geist hast und der Geist dir hilft, das Wort zu verstehen und auf dein Leben anzuwenden, dann darfst du wissen, du bist vollkommen ausgerüstet. Du hast alles, was du brauchst. Und auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit schwierigen Zeiten entgegengehen werden, in der Gesellschaft oder auch in der christlichen Welt, sage ich mal, so ist es doch wichtig, und das war Thema heute Morgen, dass wir selbst standhaft bleiben. Und das bedeutet, dass wir gottesfürchtig leben, selbst gottesfürchtig bleiben. Das war das Erste. Das Zweite, dass wir klar bleiben in biblischen Überzeugungen. Und das Dritte, dass wir verwurzelt bleiben in Gottes Wort. Und ich will heute Morgen abschließen mit drei Versen aus dem Hebräerbrief. Aus Hebräer 10, Vers 35 bis 37. Da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ich bete mit uns.